Jetzt kannst du.
Herzlich willkommen zum aktuellen Eisszene-Podcast. Mein Name ist Xenia und weil es heute mal wieder was zu feiern gibt, bin ich nicht alleine hier, sondern der Kollege Rena ist auch mal wieder dabei und wir moderieren mal wieder einen Podcast gemeinsam. Hey Kollege!
Hallo Xenia! Ja, auch ich freue mich riesig, dass wir mal wieder eine Gelegenheit gefunden haben, den Podcast im Teamwork zu machen. An dieser Stelle möchte ich dir gleich mal danken, dass du die ganze Woche fleißig News zusammengetragen und aufbereitet hast. Wie du schon erwähnt hast, haben wir in dieser Woche Grund zum Feiern, doch dazu später mehr.
Ganz genau. Und zum fleißigen Zusammentragen muss ich noch sagen, ich hatte ja diese Woche oder habe immer noch im Gegensatz zu dir das Glück, dass ich Urlaub habe. Insofern war die Arbeit schon ganz gerecht verteilt. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben auf jeden Fall heute noch was zu feiern, dazu aber später mehr. Wir haben nämlich nicht nur was zu feiern, sondern auch eine ganze Menge News. Und weil wir beide uns eh wieder verplappern, geht's mit den News jetzt auch gleich los. Und zwar mit denen rund um Apple und mit der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung zu dem, was mittlerweile schon den Namen Location Gate bekommen hat. Seit Mittwoch letzter Woche geht ja die Meldung durch ganz viele Blogs, Foren und auch durch seriöse Nachrichtenseiten, dass iPhones und iPads mit UMTS die Standortdaten permanent erfassen und speichern und die dann wiederum mit dem iTunes Backup auch auf dem Rechner gespeichert werden. Und leider, muss man wirklich sagen, wurde im Zuge dieser ganzen Diskussion auch ziemlich viel Unsinn geschrieben, wie beispielsweise, dass Apple die Daten erhält, also quasi sich schicken lässt, oder auch, dass die Speicherung bisher heimlich erfolgt ist, und beides stimmt definitiv nicht.
Genau, man weiß schon seit iOS 4, dass die Standortdaten erfasst werden, und man weiß auch, dass das iPhone bzw. iPad die Daten nicht nach Hause sendet und Apple die Daten weder hat noch verwendet oder womöglich gar verkauft, wie das zwischendrin auch mal vermutet wurde. Was aber wirklich der Fall ist, ist, dass man der Erfassung zustimmen muss, weil man das iDevice sonst gar nicht nutzen kann. Und unverständlich war es bisher auch, dass die Daten unverschlüsselt und zeitlich unbegrenzt gespeichert werden. Außerdem werden die Daten auch dann gespeichert, wenn man alle Ortungsdienste deaktiviert hat.
Ja, das vor allem ist wirklich ärgerlich, zumal es ja auch tatsächlich zutrifft, im Gegensatz zu den anderen Dingen, die da teilweise behauptet wurden. Und gerade, wann war es, Mittwoch, hat sich Apple jetzt ja auch mit einer Woche Verspätung wirklich dazu geäußert. Und zusammengefasst kann man sagen, Apple hat bestätigt, dass die Daten nicht übertragen werden, dass die Erfassung auch nicht wirklich den ganz genauen Standort angibt, sondern auf einer Triangulation aus umliegenden Wi-Fi-Hotspots und Funkmasten besteht, also sprich relativ ungenau ist. Und vor allem hat Apple auch bestätigt, oder ja, was heißt bestätigt, bekannt gegeben, dass ein Bug in der Firmware der Grund dafür ist, dass diese Daten eben wirklich unbegrenzt und auch unverschlüsselt gespeichert werden. Laut Apple sollte das wohl eigentlich nicht so sein.
Ja, und zumindest ein Teil davon soll ja auch in den nächsten Tagen oder Wochen durch ein Firmware-Update wieder behoben werden, das nämlich bewirken soll, dass die Dateien kleiner sind, nicht mehr mit dem Backup auf den Rechner übertragen werden, sondern nur noch auf dem Gerät bleiben und nichts mehr erfasst wird, wenn die Ortungsdienste deaktiviert werden. Und ab iOS 5 werden die Daten dann direkt auf dem Gerät und nur noch verschlüsselt gespeichert.
Na, dann hoffen wir mal, dass das die Gemüter beruhigen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich will auch nicht unbedingt ein gläserner Mensch sein, aber ich fand es schon ein bisschen erschreckend, wie viele vermeintlich seriöse Medien da wirklich schlichtweg falsche Infos total unreflektiert voneinander abgeschrieben und immer weiter verbreitet haben. Wie gesagt, fand ich persönlich ein bisschen erschreckend. Wie findest du das denn? Oder ja, wie hast du die ganze Situation jetzt die letzte Woche empfunden?
Also ich habe die auch von Anfang an sehr genau beobachtet, weil ich bin da auch ziemlich zwiegespalten. Ich will natürlich auch nicht, dass wahllos meine Daten irgendwo gespeichert werden und schon gar nicht für irgendwas verwendet werden, wovon ich keine Ahnung habe. Wohin das führen kann, hat uns ja diese Woche auch eindrucksvoll Sony bewiesen. Das führt auch dazu, dass ich einige Kennworte ändern kann.
Oh je.
Auf der anderen Seite habe ich mit dem iPhone ja aber auch ein Smartphone gekauft. Und will natürlich auch, dass sich das so verhält. Das bedeutet dann, ich will nach dem Starten von Navigon oder der Karten-App nicht ewig auf einen GPS-Fix warten, sondern eigentlich relativ fix wissen, wo ich denn genau gerade bin. Und dafür sind die Daten, wie Apple sie da erhoben hat, notwendig. Ich denke, es lässt sich sicherlich über die Art des Wie streiten hauptsächlich. Und ich denke aber, mit den Änderungen, die sie da jetzt auf den Weg bringen, sind sie da schon auf einem guten Weg.
Denke ich auch, und ich hoffe auch, dass sich da wirklich die Situation wieder ein bisschen beruhigt und entspannt. Und bevor wir beide uns jetzt schon an der ersten News festquasseln und aus
Könnte
unserem,
passieren, ja.
ja, genau, und am Ende wird aus unserem Podcast nämlich ein Hörbuch. Und bevor das passiert, geht es jetzt gleich weiter mit der nächsten News. Die ist wesentlich erfreulicher, denn
Ja, was lange währt, wird endlich weiß. Es ist offiziell. Das iPhone 4 kommt am 28.04. oder mittlerweile muss man ja sagen, ist am 28.04. in die Läden gekommen. Und ja, es waren ja schon Monate voll peinlicher Verschiebungen und Spekulationen. Und jetzt ist es dann endlich soweit. Seit Donnerstag dieser Woche ist das weiße iPhone 4 endlich und wirklich und wahrhaftig im Handel erhältlich. Man wollte ja wirklich kaum noch dran glauben, aber was lange währt, wird endlich weiß. Und zwar so richtig weiß. Das weiße iPhone gibt es nämlich bei allen offiziellen Providern und natürlich auch bei Apple direkt. Ich bin ja mal gespannt, wie gut es sich nach fast einem Jahr noch verkauft.
Ja, da bin ich auch gespannt. Persönlich muss ich nämlich sagen, dass Weiß nicht so unbedingt meine Farbe ist und ich das weiße iPhone 4 deshalb bisher auch nie vermisst habe. Allerdings muss ich gestehen, dass ich heute Morgen bestimmt 2 Stunden lang heftigst mit mir gekämpft habe, mich aber gerade noch davon abhalten konnte, es zu bestellen, denn eigentlich brauche ich es nicht. Und wie gesagt, eigentlich finde ich Weiß auch wirklich nicht so schön eigentlich, aber naja, so ist es halt mit den Mädels, wenn es was Neues gibt.
Nicht nur mit
Und
den Mädels bei
ja,
Apple.
das stimmt allerdings. Und ja, summa summarum bin ich, jetzt mal abgesehen davon, dass ich heute Morgen mit mir gekämpft und gehadert habe, ehrlich gesagt ziemlich froh, dass das weiße iPhone jetzt endlich da ist. Dann gibt es nämlich wenigstens keine Gerüchte mehr, wann es denn erscheint und ob es denn erscheint und bei wem es denn erscheint. Denn jetzt ist es endlich da. Allerdings führt das natürlich dazu, dass die Gerüchte um ein neues iPhone damit jetzt ganz neu befeuert werden, weil manche Seiten natürlich jetzt davon ausgehen, dass es wegen des weißen iPhone 4 im Juni auf gar keinen Fall ein neues Modell geben wird. Andere Seiten gehen davon aus, dass das weiße iPhone 4 mehr oder weniger nur noch deshalb gekommen ist, um die Zeit zu überbrücken, bis dann im Herbst oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr ein neues Modell erscheint, und es gar nie geplant war, dass im Juni ein neues Modell hätte kommen sollen. Also da kochen die Gerüchte schon wieder ganz hoch. Aber erst am 5. oder ich weiß gar nicht, am 5. oder am 6. Juni ist die
Ja,
Eröffnungsrede bei der
genau.
Am 5. oder am 6.?
Am 5.
Genau.
meine ich. Also.
Meine ich auch, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall am 5. oder am 6. Juni nach der Eröffnungsrede im Rahmen der WWDC wissen wir es dann endgültig und dann haben hoffentlich auch diese Gerüchte ein Ende.
Ja, Gerüchte ist gut, denn bis dahin wird wahrscheinlich, wie wir das kennen, noch viel spekuliert werden. Aber damit dann jetzt auch zurück zu den News, die jetzt schon welche sind. Apple hat nämlich in einigen weiteren Ländern gestern und heute mit dem Verkauf des iPad 2 begonnen. Und zwar in Japan, Hongkong, Korea, Singapur, Indien, Israel, Korea, Macau, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südafrika, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und in China ist jetzt zumindest die Wi-Fi-Variante ab dem 6. Mai erhältlich.
In dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt nicht ganz zum Thema passt, fällt mir gerade ein, dass Apple ja bei den Quartalszahlen für das zweite Quartal die Verkaufszahlen für das iPad 2 gar nie bekannt gegeben hat, sondern eben nur die Verkaufszahlen für das iPad beider Generationen zusammengefasst, was ich eigentlich sehr schade finde, denn mich persönlich hätte es wirklich sehr interessiert, wie gut sich dann das iPad 2 jetzt wirklich verkauft hat bisher. Und dabei wiederum fällt mir gleich noch eine Frage an dich ein, denn ich muss sagen, ich erinnere mich heute immer noch gerne an die Zeit, bevor das erste iPad in Deutschland auf den Markt kam. Da warst du ja einer der ersten damals, der schon eins aus den USA hatte und ihr habt ja damals wöchentlich diese Serie gemacht, in der ihr das iPad 1 vorgestellt habt mit tollen Videos und vielen Bildern und ganz tollen Geschichten. Und da erinnere ich mich heute noch wirklich sehr, sehr gerne dran zurück. Und frag mich natürlich auch ein bisschen, ob es dich denn nicht juckt, dir das iPad 2 vielleicht auch noch zuzulegen.
Doch, das muss ich schon sagen, das juckt mich ganz gewaltig. Ich meine, das iPad tut mir gute Dienste und ich bin da heute noch wie am ersten Tag von überzeugt. Allerdings bringe ich es auch bei den Anwendungen, die ich damit mache, fast täglich an die Grenzen von Prozessor und Arbeitsspeicher. Das geht halt leider noch relativ schnell bei dem iPad. Und also eine direkte Anschaffung ist jetzt nicht geplant, aber man muss, denke ich, einfach mal schauen, was die Zeit bringt. Du kannst dir es dann sicherlich denken, wenn auf einmal bei uns im Marktplatz ein iPad auftaucht, und dann habe ich genug zusammengespart, um mir das Neue zuzulegen. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, jetzt ist es ja schon wieder so weit fortgeschritten, soll ich nicht lieber auf die nächste Generation warten, die dann ja wieder hoffentlich einige Innovationen mit sich bringt. Es ist aber halt wie immer bei Apple und mir, da ist es sehr, sehr schwer, dem Hype zu widerstehen.
Das kann ich gut verstehen und nachdem ich ja nicht widerstehen konnte, zumindest nicht beim iPad 2, kann ich sagen, die höhere Leistung macht sich wirklich bemerkbar. Mir ging es nämlich auch so, dass ich ständig RAM-Warnungen hatte und Applikationen geschlossen wurden.
Ja.
Und das ist wirklich deutlich besser mit dem iPad 2. Man hat auch gerade, wenn man im Forum scrollt nicht iPad, über iCap, da hatte ich zum Beispiel zum Schluss wirklich fast nur noch graue Balken und musste immer ewig warten. Und es ist definitiv besser mit dem iPad 2. Also denk einfach nochmal drüber nach.
Toll, dass du mir das jetzt nochmal so nahegelegt hast. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit den News rund um Apple und weiter geht's mit allen Infos rund ums iDevice.
Genau, und zwar mit der Info, dass ausgewählte Entwickler iPhone 4-Modelle mit A5-Chip bekommen haben. Wir wissen, der A5-Chip ist momentan eigentlich nur im iPad 2 verbaut und das iPhone 4 hat noch einen A4-Chip. Und auch Apple selbst testet anscheinend mit diesen iPhone 4-Modellen mit A5-Chip jetzt schon das amerikanische T-Mobile-Netz. Und das wiederum hat natürlich auch gleich zu wilden Spekulationen darüber geführt, ob es denn eventuell in diesem Jahr gar kein neues iPhone gibt, sondern lediglich quasi ein gepimptes iPhone 4 mit A5-Chip, das dann beispielsweise iPhone 4S heißen soll. Persönlich muss ich sagen, ich glaube das eher nicht, denn nachdem das iPad 2 eben schon den A5-Chip verbaut hat, ist es ja eigentlich vollkommen logisch, dass das neue iPhone auch diesen A5-Chip haben wird und insofern ganz und gar keine Sensationsmeldung, dass Entwickler vorab damit schon mal testen dürfen und natürlich auch nicht, dass Apple selbst das T-Mobile-Netz in den USA testet, denn dort liefen die iPhones zumindest offiziell ja bisher nur im Netz von AT&T und insofern ist es vollkommen nachvollziehbar, dass man natürlich jetzt auch erstmal das T-Mobile-Netz testen muss, bevor T-Mobile USA dann auch die iPhones verkauft.
Ja, wobei ich momentan schon so ein bisschen ein Anhänger der Theorie bin, dass es nur ein iPhone 4S gibt dieses Jahr. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Apple ist da ja immer wieder für Überraschungen gut. Und also, wie gesagt, aber nach den momentanen Vorzeichen denke ich eigentlich, dass es nur eine Revision gibt, also ein 4S und dann erst im nächsten Jahr das iPhone 5.
Lassen wir uns überraschen. Ich denke, wie wir vorhin schon gesagt haben, nach der Eröffnungsrede in der WWDC wissen wir beide und auch der Rest der Welt ein bisschen
Genau.
mehr dazu. Bis dahin müssen wir es halt einfach aushalten und abwarten.
Wie immer.
Wie immer, genau. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit den News rund ums iDevice und zwar mit einem Firmware-Update für den iMac. Das Hard Drive Firmware Update 1.0 soll nämlich bei den 21,5 bis 27 Zoll iMacs, die dort anscheinend vereinzelt vorhanden sind, Probleme beheben. Und quasi nebenher wird auch wieder darüber spekuliert, ob die neuen iMac-Modelle mit Thunderbolt und Sandy Bridge-Prozessor kurz vor der Veröffentlichung stehen, weil nämlich anscheinend bei einigen Händlern Apple die ausstehenden Nachlieferungen um eine oder mehrere Wochen verschoben hat. Und wie gesagt, das hat natürlich gleich wieder dazu geführt, dass man wild darüber spekuliert, ob die neuen iMac-Modelle quasi kurz bevorstehen. Wir haben noch eine Meldung. Angeblich ist nämlich Apple mit seinem Cloud Music Store sozusagen fertig und bereit zur Veröffentlichung. Zum Zeitpunkt, als wir die News geschrieben haben, war es aber wohl so, dass die Lizenzen der einschlägigen großen Musiklabels noch gefehlt haben. Und was passiert, wenn man mit so einem Cloud Music Store online geht ohne diese Lizenzen? Das kann man momentan am Beispiel von Amazon recht gut verfolgen. Apple hat sich dafür entschieden, das nicht zu tun, ohne die Lizenzen. Ich habe aber dieser Tage gelesen, dass anscheinend mittlerweile so ziemlich alle großen Labels tatsächlich unterschrieben haben. Und insofern darf man natürlich gespannt sein, ob Apple im Rahmen der WWDC und der Vorstellung des iOS 5 dann auch gleich diesen Cloud Music Store vorstellt und wie genau der dann aussehen soll. Gerade gestern habe ich nämlich noch gelesen, dass eben jener Cloud Music Service mitnichten kostenlos sein soll.
Was ja auch nicht wirklich so überraschend wäre, denn die IT-Infrastruktur hinter so einer Cloud, gibt es ja auch bei Apple nicht umsonst, und das Rechenzentrum, das da neu gebaut worden ist, ist schon sehr eindrucksvoll. Ja, das ist also ein Service von Apple, auf den ich mich schon richtig freue. Mich hat immer so ein bisschen geärgert, nur begrenzt auf meinen iDevices Musik mitnehmen zu können und nicht auf meine komplette Mediathek zugreifen zu können oder nur auf Umwegen. Und bei den besser werdenden mobilen Datennetzwerken ist das was, wo ich mich wirklich drauf freue, einfach von unterwegs meine Musik hören zu können.
Da bin ich auch sehr neugierig, wie das aussehen wird und ob das Streaming dann zum Beispiel gerade übers mobile Datennetz wirklich auch so funktioniert, dass man danach die Musik am Stück hört und kein Leiern und Eiern. Also da bin ich wirklich sehr neugierig drauf. Lassen wir uns überraschen.
Genau, und eine letzte News haben wir noch aus diesem Bereich ums iDevice. Und zwar hat Mobi mit der Magic Bar eine Ladestation für das Apple Wireless Keyboard vorgestellt. Dabei wird das Keyboard, wie schon beim Magic Mouse Charger von Mobi, via Induktion aufgeladen. Sieht wirklich sehr stylisch aus, das Teil, passt sich perfekt dem Apple-Design an und ist mit knapp 60 Euro allerdings auch nicht ganz günstig. Wo ihr die Magic Bar bekommt, erfahrt ihr natürlich in unseren Portal-News.
So, weiter geht's mit der Rubrik App Store, iTunes und Software und hier mit zwei ganz interessanten App-Updates, nämlich zum einen mit TomTom, das auf die Version 1.7 aktualisiert wurde und zum ersten Mal mit einem allerdings, wie das bei TomTom so üblich ist, kostenpflichtigen Radarwarner kommt. Und ein Update gab es auch für den Twitter-Client TweetDeck. Mit der Version 2.0 kam ein komplett neues Design für TweetDeck und auch die Tweet Longer-Funktion wurde wieder implementiert. Außerdem kann man die App jetzt problemlos mit der Desktop-Version von TweetDeck synchronisieren. Und ich muss ja gestehen, ich nutze Osphora und bin damit eigentlich total zufrieden. Und es gab auch Updates im Softwarebereich, nämlich zum einen für die Schriften in Snow Leopard. Dieses Update behebt in erster Linie einen Bug mit den Schriften beim Anzeigen und auch beim Ausdrucken. Und es gab auch ein Update für iPhoto, das einige Fehlerbehebungen enthält, aber auch tatsächlich neue Funktionen. Den detaillierten Changelog für iPhoto gibt es natürlich bei uns im Portal. Und laden kann man beide Updates über die Softwareaktualisierung bei Mac, beziehungsweise im Fall von iPhoto im Mac App Store, falls man iPhoto auch im Mac App Store gekauft hat. Und weiter geht's mit Schnäppchenalarm für alle Mac-User. MacX bietet nämlich noch bis zum 3. Mai ein Gratis-Bundle und zwar aus einem Videoconverter und dem MacX DVD-Ripper an. Beide Programme sind trotz kostenlosem Bundle voll funktionsfähig, allerdings von künftig kostenlosen Updates ausgeschlossen. Ich habe es natürlich gleich geladen, allerdings noch nicht getestet. Kollege, hast du es denn schon ausprobiert?
Nein, ich muss gestehen, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, es mir zu laden. Ich werde das Gratis-Angebot aber in jedem Fall noch nutzen. Und ich muss dann schon mal schauen, wie ich auf dem iPad noch Platz für Filme schaffe, denn bisher ist es mit Apps, Büchern und Hörbüchern schon fast voll.
Da sind wir ja schon wieder beim iPad 2.
Genau, ja, mal wieder. Das wäre es dann auch aus dem Bereich iTunes, App Store und Software. Und damit kommen wir zu allen News rund um Cydia und den Jailbreak. Und hier ist es diese Woche ziemlich überschaubar. Es gab ein Update des PwnageTools, das auf dem Mac in der Version 4.3.2 jetzt auch eine Untethered Custom Firmware. Ich verspreche mich immer noch bei diesem Wort, obwohl es ja doch schon öfter vorkam. Ja, also auf jeden Fall kann man da jetzt die Custom Firmware 4.3.2 mit erstellen. Für Windows-User gibt es ja schon seit letzter Woche eine neue Version von Snowprease, die dasselbe kann, und es gab ein Update von UltraSnow, das jetzt kompatibel mit einer Custom Firmware 4.3.2 ist. Ganz wichtig, UltraSnow kann alle Basebands ab der aktuellen Firmware 4.1 nach wie vor nicht anlocken, sondern ist durch das Update nur mit einer Custom Firmware kompatibel geworden. Wenn ihr also auf einen Unlock durch die Software angewiesen seid, behaltet euer Baseband im Auge und updatet wirklich nur mit einer Custom Firmware. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen.
Ja, absolut. Und damit kommen wir dann zur letzten Rubrik für heute, nämlich den News in eigener Sache und damit endlich auch zum Grund unserer Feier und einer News, über die wir uns wirklich riesig freuen.
Ja, wir haben nämlich am Ostersamstag um 9:06 Uhr ein ganz besonderes Ostergeschenk bekommen, denn genau um diese Zeit hat sich das 100.000. Mitglied bei iSzene.com registriert.
Juhu! Haben wir eigentlich Applaus vom Band?
Nee, den habe ich leider nicht parat, aber wir können ja ein kleines Ständchen singen.
Nein, lieber nicht singen, sonst drücken unsere Zuhörer gleich auf die Stopptaste.
Schade.
Aber nicht mit mir. Aber ich glaube, man merkt auch ohne Applaus vom Band und Live-Gesang, dass wir uns wirklich riesig über unser 100.000. Mitglied freuen. Und man muss wirklich sagen, wir sind teilweise auch echt ab dem Abend vorher ja richtig gehend auf der Lauer gelegen und haben wirklich drauf gewartet, wann die Nummer 100.000 sich registriert, damit wir sofort und auf der Stelle einen Screenshot ziehen und diesen ja wirklich feierlichen und tollen Moment in Bildern festhalten können.
Oh ja, das stimmt wohl. Erinnerst du dich noch dran, als das Update der Forensoftware kam und unser Zähler kurzzeitig wieder auf Null stand? Das hat bei einigen Teammitgliedern schon zu Schweißausbrüchen und Herzrasen geführt. Gell, Xenia?
Ja, ich glaube, vor allem ich war die mit den Schweißausbrüchen und dem Herzrasen. Ich bin da wirklich, wirklich erschrocken, weil ich dachte, um Gottes Willen, wir verpassen den Moment, weil der Zähler schon drüber ist und wieder auf Null zurücksprang. Aber wir haben es ja überstanden und ein Neustart des Zählers hat es ja zum Glück behoben. Und da waren wir ja auch noch gar nicht bei 100.000. Da waren wir, glaube ich, bei 998.700 irgendwas. Also
Genau.
sogar noch relativ deutlich drunter.
Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, weil es zeigt ja schon, dass wir wirklich mitfiebern und uns wirklich drüber freuen. Deswegen auch von mir nochmal ein ganz großes Willkommen an unser Jubiläumsmitglied. Und ich muss sagen, es macht wirklich viel Spaß, Teil von einer so großen und aktiven Community zu sein.
Das kann ich nur unterstreichen. Und das waren sie dann auch, die News dieser Woche. Oder ja, vielleicht sollte man doch besser sagen, das Hörbuch der Woche.
Ja, das stimmt.
Wir beide bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören, wünschen euch ein schönes Wochenende und verabschieden uns bis zum nächsten Eiszene-Podcast, den dann wieder der Kollege übernimmt.
Genau, und deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Podcast, euer Rena.